You don't make up for your sins in the church. You do it at home. The rest is bullshit, and you know it.
Thank you so much. Now would you please just drink your fucking milk and shut the fuck up?
Come on, let's go out. Nobody goes to the bathroom.
Just when I thought I was out, they pulled me back in.
Herzlich willkommen zur 77. Folge von Cap vs. App, dem Filmpodcast mit Iskander und Maxim. Hallo Iskander.
Hi. Na, die Winterpause gut überstanden. Du warst jetzt in Mexiko, ne?
Witzigerweise. Ja, richtig. Die Winterpause gut überstanden, die letzten 48 Stunden nicht so sehr. Mhm. Ich war in der Flughafenhölle. Gestrichene Flüge, Verspätungen. Gestern Nacht überraschenderweise in Atlanta übernachtet. Gott sei Dank von der Fluglinie von Delta die Bleibe im Hotel bezahlt bekommen. Hatte da aber trotzdem nur 5 Stunden Schlaf.
Okay. Wie viele Flüge wären denn normal gewesen, oder?
Eigentlich nur 2. Als wir nach Mexico City geflogen sind, sind wir von Raleigh nach Miami geflogen und dann von Miami nach Mexico City. Aber ich bin heute wie ein Naturwein drauf, also raw and unfiltered.
Was trinkst du sonst? Kaffee gerade wahrscheinlich?
Nee, Wasser.
Intravenös so, oder? Nee.
Ja, genau. Ich bin unglaublich dehydriert und habe schon viel zu viel Kaffee heute Morgen getrunken, um
die Flieger zu finden.
Genau. Du bist noch nie in Amerika gewesen, deswegen kennst du das nicht. Ja. Aber die Sicherheitskontrollen sind unglaublich.
Ach ja, gut. Hier. Das kann ich mir vorstellen.
Es haben fast alle ihren Flug verpasst vom Mexiko-Flieger gestern. Der Flug aus Mexiko stand einfach 1,5 Stunden auf der Startbahn. Mhm. Aber da war einer in Atlanta, als wir angekommen sind, muss man nochmal durch die Sicherheitskontrolle gehen. Aber auf jeden Fall stehen wir alle in dieser Schlange. Alle sind unglaublich frustriert. Jeder weiß eigentlich, dass er seinen Flug verpassen wird. Aber da ist einer, der beginnt einfach vollkommen auszurasten. Der ist von der Sicherheitskontrolle zurückgeschickt worden, weil er versucht hat, Alkohol mitzubringen. Also so 2 Liter Alkohol. Man darf ja nur mit 3 Ounces oder so Flüssigkeit mit fliegen. Und es wäre ja okay gewesen, wenn er seinen Koffer gecheckt hätte. Aber er hat ja mitgebracht. Und der hat dann angefangen, seine Flaschen zu zerbersten. Also wirklich so einer kalten Wucht. Es roch auf jeden Fall nach Mezcal. Man schaut dann auch weg, ne? Also es ist wirklich so total merkwürdig, wenn jemand in der Öffentlichkeit anfängt, so komplett auszurasten.
Ja, das ist so eine männliche Karen gewesen, ne? Also... Weil eigentlich sitzt ihr ja alle in einem Boot oder ne, oder in einem Flugzeug in dem Sinne.
So ist es.
Damit ist jetzt niemandem geholfen, wenn man da auf einmal sich erhoben fühlt, da für Sachen, für die anscheinend keiner was kann, irgendwie einen Schuldigen zu finden. Naja, aber du bist ja wohlbehütet jetzt endlich zu Hause angekommen, trotz allem.
Ja.
Trotz deiner Odyssee. Hast du Mezcal mitgenommen aus
ja, habe ich. Oder? Zwei Flaschen.
Mal gucken, wie lange die überleben.
Ja, es ist ja nicht so, nicht zum Shooten da, ne? Also, ist eher.
Nein, zum Genießen. Da machst du dir einen schönen Tumbler rein, ne? Und dann riechst du daran doppelt so lange, wie du trinkst. Das ist ja auch es kann auch ein sehr, das ist ja eigentlich auch ein sehr guter Alkohol.
Ja,
später. Speaking of, ich mache gerade Reste trinken. Vor einigen Tagen habe ich ein neues Jahrzehnt inne gehabt.
Ja, alles Gute nachträglich.
Ja, danke, danke. Sind noch ein paar Leftovers übrig. Unter anderem einen Champagner von L'Armagnier Bernier, den Longitude Premier Cru. Das ist ein 100%iger Chardonnay, also ein Blanc de Blanc, mit denen ich erstmal starten werde. Hol mir vielleicht mittendrin dann noch eine Goldtröpfchenkabinett von Hart noch später rein, wenn das hier nicht reichen sollte.
Das klingt alles sehr fein.
Ja, man muss sich diese
Reste trinken meistens Grund zum Grauen.
Ja, man muss sich diese doch sehr, sehr desaströsen Zeiten, muss man sich auch irgendwie ein bisschen schön saufen zur Zeit. Kommen wir doch lieber zu den Filmen und beginnen da jetzt mit Parallele Mütter, Madres Paralelas von Pedro Almodovar. Aus dem Jahre 2021. Der ist so ein bisschen zurückgesetzt, ne? Der spielt nicht 2021, der spielt irgendwann in den Mitte der 10er Jahre.
Genau.
Und zwar in Madrid und wir haben Janis, die wird gespielt von Penelope Cruz und Anna, die wird gespielt von Milena Smith. Und die beiden, finden sich in einer Geburtsklinik in einem Raum wieder. Und haben komplett unterschiedliche Backgrounds. Janis ist 40, ist so eine sehr erfolgreiche Fotografin, ne? Und lernt dann aufgrund ihrer ja, Vergangenheit, sag ich mal, einen Anthropologen kennen, Arturo, dem sie damit beauftragt, die Grabstätte ihres Urgroßvaters, ist das, aus dem Spanischen Bürgerkrieg, ja, zu exhumieren. Ich erzähle das deshalb, weil Arturo schwängert sie. Bei Anna war das...
Sie ist vergewaltigt worden. Freund in der Schule.
Vergewaltigt mit 17 werden diese beiden Kinder geboren. Die beiden Mütter halten ja so eine besondere Verbindung auch, ne? Weil Janis dann der Anna sich auch irgendwie verbunden fühlt. Zuerst nur auf einer emotionalen Ebene und zweitens dann auch aufgrund von Nachforschungen, die Janis betreibt, noch aus einer weiteren. Ich weiß nicht, kann man das spoilern? Soll man das spoilern?
Nee, ich glaube, man kann das ungespoilert lassen.
Ja, okay.
Wie gut kennst du dich eigentlich mit Almodovar aus?
Ich habe vor Urzeiten das letzte Mal Almodovar geguckt. Ich habe, also nach meinem Abi habe ich angefangen, so ganz viele DVDs zu gucken, ja, im Fundus meiner Mutter. Und da ist mir irgendwann alles über meine Mutter auch in die Hände geraten. Die letzten Jahre habe ich nichts mehr von Almodovar, muss ich sagen, verfolgt. Nur das, was wir ja heute gesehen haben, also parallele Mütter, dass diese Mutterrollen bei ihm auch eine extrem zentrale Rolle haben, das ist mir schon aufgefallen.
Auch ja, also auch bei Volver zum Beispiel.
Genau, ich weiß gar nicht, was der letzte Film war, den ich von ihm geguckt habe. Zerrissene Umarmungen, glaube ich. Oh, nee, hier mit Banderas, in der Haut, in der ich wohne. Das war der letzte, den ich gesehen habe.
Okay.
Genau.
Ja, ich glaube, man kann hier schon von Autorenkino sprechen, dass die Filme weisen eine ästhetische und ja narrative Konsistenz auf. Du hast schon die Mutter-Kind-Beziehung angesprochen.
Hat das einer bezweifelt, dass Almodovar Autorenkino macht?
Nee, gar nicht. Ich wollte nur vielleicht für unsere Zuhörer, die nicht mit Almodovar vertraut sind, vielleicht ein bisschen ausmalen. Also was einen Almodovar-Film ausmacht, da spielt auf jeden Fall Farbe eine Rolle. Ich habe einen Professoren, der witzelt, wenn er über Almodovar unterrichtet oder spricht, dass Almodovar Eigentumsrecht auf die Farbe Rot hat.
Ich finde auch alle anderen Farben sind bei ihm sehr gut vertreten. Also sehr, sehr viel Grün, sehr, sehr viel Gelb. Mhm. Eigentlich alle Farben. Innerhalb jedes einzelnen Kaders wiederholt sich irgendeine Farbe. Zum Beispiel der Lichtschirm ist rot, dann ist das Kissen rot, dann ist das T-Shirt rot, ne? Also er wiederholt selbst in jeder einzelnen Einstellung seine Farbkonzepte oder baut sie eben auch wirklich manchmal wie so ein Schachbrett, in so ein farbiges Schachbrett auch wirklich auf, dieses Bild. Aber das ist einem auch hier wieder extrem bewusst geworden. Auch selbst sowas wie eine Geburtsklinik, ne? Was man ja sonst sagen würde, ist vielleicht eher ja pragmatisch eingerichtet. Genau. Ja. Steril, pragmatisch. Selbst das wirkt wie zum Teil auch manchmal wie so ein bunter Möbelkatalog auch einfach, ne? Also es ist extrem herausgearbeitet bei ihm, auch gerade die Settings.
Ja, das sind also eindeutig auch Melodramen in der Tradition Douglas Sirk und Rainer Werner Fassbinder irgendwo einzuordnen. Also diese Genealogie. Genealogy, ja.
Ja, ja, genau.
Kann man auf jeden Fall sehr, sehr deutlich spüren in diesen Filmen. Und man hat immer mit so Absurditäten des Schicksals zu tun bei ihm. Das sind sehr verstrickte Plots, aber gleichzeitig Filme, die sehr viel mit dem Tagtäglichen zu tun haben und in denen man oftmals auch nicht, das, was in den meisten Filmen ja gezeigt wird, passiert hier am Rande und es geht eher um die Beziehungen zwischen den Figuren. Ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Regisseur, einer meiner Lieblinge. Alles über meine Mutter ist vielleicht auf jeden Fall einer meiner Lieblingsfilme. Wir haben es ja oft besprochen, dass so die Top-10-Liste für uns sehr schwierig ist. Aber das ist ein Film, der auf jeden Fall verdächtig ist für sowas. Aber in diesem Film finde ich es auch wirklich interessant, dass das wirklich der explizit politischste Film ist von Almodovar. Dass er jetzt ist 73, also auf jeden Fall in seinen 70ern, immer schon ein politischer Regisseur gewesen. Das lag aber vor allem an seiner Thematik, dass es um Lust und Begierde, um Homosexualität ging. Auch perverse Sexualitäten gezeigt wurden im Nachzug des Franco-Regimes in den 80ern, als er anfing, dass das einfach also einen Bruch mit der konservativen Tradition darstellte und auch Anschluss an Regisseure wie Buñuel gesucht hatte. Hier wird das wirklich explizit, dass es um die Ermordung von Dorfbewohnern durch das Franco-Regime geht. Deswegen sind ja auch, ich vergesse, wie der Mann heißt, Janis und Arturo zusammengekommen, ne? Also sie versucht, die Geschichte ihres Dorfes aufzuarbeiten und dieses Massengrab aufzubergen, ne? um auch diese Geschichte des Faschismus in Spanien auch aufzuarbeiten.
Roman, du hast es gerade gesagt, das ist der politischste Film, das vergisst man aber, finde ich. Für 1 Stunde 40 vergisst man das total. In diesen 1 Stunde 40 behandelt dieser Film wirklich nur dieses Zwischenmenschliche oder auch das Innermenschliche, um es besser so auszudrücken, dass er dann veräußert wird durch diese schwierigen Verstrickungen zwischen den Babys, die es da gibt, muss man anzudeuten.
Naja, und auch zwischen den Müttern, ne? Also, dass diese Beziehung auch so viele Facetten hat.
Richtig. Ja. Da legt er auch dann nur noch dann den Fokus, wie gesagt, in den letzten 20 Minuten darauf, weil alles andere wurde auserzählt. Ne? Das ist in dem Sinne eigentlich in der Retrospektiv gesehen ganz spannender narrativer Ansatz, den er gemacht hat. Ne? Dass er wirklich das so aufgefächert hat oder so in, nicht Kapitel, aber so in Abschnitte gepackt hat. Auch erklären, warum diese Suche oder dieses Ausgraben des Urgroßvaters, warum dieses Grab sichtbar machen auch so wichtig ist für eben vor allem Janis. Ne? Du hast das Melodramatische angesprochen. Also auch in den Bildern ist alles immer so ein Stück weit trotz allem auch gekünstelt. Auch mal eine gewisse ästhetische und auch eine narratologische Distanz. Also auch so quasi profane Momente werden auch wirklich in so einen gestylten und ästhetischen Kamerablick gepackt. Und da ist nun mal einfach das Melodrama, gerade in einem spanischsprachigen Kontext, einfach auch anders zu begreifen. Ne? Weil wir haben hier ein anderes Layer noch mit drauf, das vielleicht aus einer zentraleuropäischen Perspektive manchmal sehr stark an so Sturm der Liebe, also so Telenovela-mäßig rangeht sogar.
Ja, weil es ist Exzess, ne?
Genau, weil es aber stilistisch sowas von durchdekliniert ist und er sich wirklich seine Methoden auch bedient und dadurch aber in der Endkonsequenz schafft, eine Erzählung von einer Frau wie Janis doch auch wieder auf so einen allgemeineren Boden zu stellen. Das ist ein Wabonspiel, das ist nicht so einfach und das kann hin und wieder auch mal schief gehen. Deswegen muss man immer gucken, dass man da den richtigen Ton trifft. Ne? Und da ist Almodovar einfach ja jemand, der öfter die Töne trifft.
Ja. Ist ein Altmeister, der viel Übung darin hat auch.
Wo man noch sagen muss, dass bei dem Film es noch nie so offensichtlich war, wo das Melodrama steckt. Also hier muss man diese hellseherischen Fähigkeiten, den geht man hier so krass nach. Also man kann hier wirklich immer, bevor es passiert, schon ehrlich sagen, was passiert. Aber vielleicht auch gerade wegen dieses Kniffes der letzten 20 Minuten verzeiht man es ihm dann doch am Ende des Tages ein bisschen mehr.
Ich verliere mich sehr gerne im Melodramatischen. Deswegen, für mich ist da auch sehr wenig zu verzeihen. Ich weiß nicht, das ist diese Lust am Schauen.
Ist aber auch eine Neuentwicklung bei dir, muss man sagen.
Ist das, ja.
So vor 2-3 Jahren, weißt du, als wir so angefangen haben mit dem Podcast, also hätte man dich nicht mit Almodovar, mit so Melodrama auch manchmal so jagen können. Man
merkt ja, daran auch, dass du älter wirst. Vielleicht. Oder einfach, dass ich einfach viel offener bin für sowas. Also offener geworden bin. Diese konservativen Tendenzen versuche loszulassen. Oder diese ja.
Ist das konservative Tendenzen? Ist doch nicht genau das Gegenteil dann? Deine Sturm- und Drangphase mit der Anarchie und nieder mit den Statuetten und so?
Die ist immer noch vorhanden. Die ist nie vorbei gewesen. Aber meine Auffassung dessen, was...
Was Statue ist und was nicht, das hat sich vielleicht geändert. Ne?
Genau, so ist das. Und was politisch Hand und Fuß hat auch. So sehr ich Godard liebe oder auch Fassbinder, und das ist vielleicht der gute Vergleich, also als ich vorhin von dieser Tradition des Melodramas gesprochen habe, bei Fassbinder ist das ja immer mit so viel Bitterkeit verbunden und seine Filme sind ja prächtig in diesem Sinne und intellektuell anspruchsvoll. Das sind Almodovars Filme auch, aber diese Bitterkeit ist nicht vorhanden. Das sind lebensbejahende Filme. Filme, die Begierde und Lust zelebrieren, aber zulassen auch beim Schauspieler. Lebensbejahend ist vielleicht das beste Wort dafür. Das ist mein Wort dazu.
Das sind doch eigentlich ganz gute Schlussworte, oder?
Ach ja, wir sind ja schon 20 Minuten drin.
Da hast du noch was auf dem Herzen.
Ich kann ihn nur empfehlen. Also und das gilt eigentlich für die gesamte Filmografie Almodovars. Ich finde es erstaunlich, dass wir jetzt 77 Folgen besprochen Filme besprochen haben und noch keinen dran hatten, aber es ist Zeit gewesen, auf jeden Fall.
Wir hatten vor ein paar Folgen auch das erste Mal einen Oscar Wilde, ne? Also die Riege an eigentlich RegisseurInnen, die wir mal besprechen müssten, die reißt ja nicht ab. Heute haben wir auch mal kurz über Agnes Varda geredet. Das können wir auch gerne mal machen. Ne? Also da gibt's ja noch so viel zu machen. Machen wir aber auch jetzt erst einmal den ersten Jane Campion-Film, den wir besprechen. Ne?
Ja, so ist es. Power of the Dog, auch von 2021. Und der Film handelt vom tyrannischen Rancher Phil Burbank, gespielt von Benedict Cumberbatch, und seinem Bruder George von Jesse Plemons, den man vielleicht aus Breaking Bad kennt, den wir auch aus diesem Film kennen. I'm Thinking of Ending Things. Das ist so der Meth-Head Matt Damon, haben wir. Ich glaube, so haben wir ihn bezeichnet damals. auf jeden Fall, George verheiratet sich mit der Witwe Rose Gordon, die von
Phil Dunst.
Gespielt von Kirsten Dunst, muss auch gesagt werden. Auf jeden Fall, Phil terrorisiert Rose sowie auch ihren Sohn Peter, gespielt von Cody Smith McPhee. Das zieht sich über mehrere Monate hinweg, bis sich eines Tages sein Verhältnis zu Heather verändert. Das Verhältnis zu Rose bleibt ungefähr gleich den ganzen Film hinweg. Aber es stellt sich fest, dass Peter doch nicht so untauglich ist, wie Phil ihn zunächst eingeschätzt hatte. Während Rose immer tiefer in den Alkoholismus abrutscht, beginnt so eine Art, ja, Machtkampf zwischen ihrem Sohn und ihrem Schwiegerbruder. Ist das genug gesagt oder sollte noch mehr?
Ja.
Das ist auch ein Film, der sehr viel Wert auf das Ästhetische legt und vor allem auf das Körperliche und auf die Texturen des Landes. Also es ist ein Western, in Montana angesiedelt, aber in Neuseeland gedreht. Sehr eigenartiger Film auf jeden Fall. Und ich meine, man kennt ja sowas wie den Spaghetti-Western, ne? Also Filme, die in Amerika spielen, aber nicht dort gedreht sind. Aber wenn es um Filme geht, die eigentlich genug Finanzierung hätten, um in Amerika gedreht zu werden, fallen mir zwei ein. Und das sind Power of the Dog und History of Violence von Cronenberg. Und das sind zwei Filme, die eben mit diesem Mythos Amerika spielen, eben wo diese Wahl der Location so eigentümlich ist, aber auch interessant auf eine Art, weil das alles so ein bisschen verschiebt. Es gibt Szenen, wo man sich denkt, das sieht aus wie aus Herr der Ringe und das untermauert eben diesen Mythos, an dem Phil vor allem so hängt, dem er auch so gewissermaßen seine Persönlichkeit schöpft. Aber ich rede hier zu viel. Wie fandest du den Film?
Ich muss sagen, ich fand den Film langweilig. Erster Punkt ist, ich finde Jane Campion ist eine coole Regisseurin. Klar, das Piano, das habe ich relativ früh sogar geschaut gehabt, so als, ich glaube sogar noch vor dem Teenageralter das erste Mal, das war so beeindruckend einfach. Da gibt's ein paar Verbindungen, ne, weil sie hat es einfach drauf mit dieser Natur und bei Piano ja sogar mit der Naturgewalt, das filmisch so einzubannen. Und das hat man hier auch immer wieder, ne? Also ich gucke gerade den Film auch nebenher. Und gerade ist die Szene, wo eben also Rose und George ja nach ihrer Hochzeit Kaffeekuchen machen oder Kaffee-Sandwiches machen, wo sie ihm Tanzen beibringen. Ne? Das sind so Szenen, die sind sehr schön, haben auch einen erzählerischen Wert, auch einen Nachhall, weil wenn man danach die, was ist das jetzt hier, warte mal, 35 Minuten, wenn man dann noch die eine Stunde, die danach kommt, wo es so Tanzen nicht mehr gibt. Und gerade für Rose, ne? Und das ist schon ganz gut gemacht, aber es gab einfach so ein paar Punkte, die ich einfach schwierig fand und die ich einfach langgezogen fand. Und der Film wabert für mich in einigen Sequenzen einfach vor sich hin. Und das ist vor allem auch bedingt durch so eine sehr auch glatte, eben sehr formvollendete Cinematografie, die dann sich noch mit diesem reibungslosen Schnitt und auch mit dieser klaren ästhetischen Transparenz verbindet. Und da ist mir einfach alles zu glatt gewesen. Und da gibt's keinen Willen zum Bruch. Da gab es ein Potenzial und das wurde für mich nicht durch solche Brüche aufgefangen. Das war, als das Rind ausgeweidet wird von Phil. Ja. Davor und danach passiert etwas emotional und dann hast du dieses Ausweiden des Rindes, das dauert 15 Sekunden, wenn überhaupt. Du siehst eigentlich ihn nur einmal diese Aktion, einmal irgendwas runterschneiden und das war's. Und da hat mir als einfach dieses gefällige Kameraspiel dann auch, es hat mich immer wieder so hinwabern lassen und was mich dann auch einfach irgendwie komplett irritiert hat, wo ich auch dachte, ich habe irgendwas verpasst oder habe ich nicht richtig aufgepasst, war diese Kapiteleinteilung. Also ich habe die 1 mitbekommen, ich habe die 2 irgendwie nicht mitbekommen, dann auf einmal gab es eine 3 und dann eine 4. Was sollen diese Kapitel, wenn das Fade to Black kommt oder der Cut to Black kommt und du machst einfach weiter ohne Kapitel? Mir erschließt sich durch diese Kapitelaufteilung auch nach dem Film nichts. Ich habe wirklich versucht, irgendwas zu greifen. Ich habe es nicht verstanden. Und das waren so zwei Punkte, die haben mich einfach, die haben es mir schwer gemacht in diesem Film. Neben auch aber einigen Aspekten, die ich doch sehr positiv finde.
Ja. Nee, das ist meines Erachtens eine vollkommen berechtigte Kritik und da würde ich auch gleich ansetzen, weil eben diese Beziehung zwischen Rose und George ist wirklich sehr dünn untermauert. Ich bin auch wirklich kein großer Fan von Jesse Plemons. Ich weiß nicht, so wie er eingesetzt wird, finde ich das seit Breaking Bad ziemlich schwierig. Als er diesen Neonazi gespielt hat in Breaking Bad, das war fantastisch, weil er eben so gut diese innere Leere kommunizieren konnte. Aber diese innere Verlorenheit, innere Verworrenheit. Und das Problem ist auch einfach, dass neben Benedict Cumberbatch und neben Dingens, wie heißt er nochmal, sozusagen den jüngeren Benedict Cumberbatch spielt in diesem Film, Cody Smith-McPhee, die beiden Schauspieler haben einfach so eine Chemie und das funktioniert so gut und man versteht implizit deren Beziehung und das, was zwischen diesen Figuren vorgeht. Und auch die Grausamkeit und Härte von Benedict Cumberbatchs Figur von Phil gegenüber Rose, dass sie so zusammenklappt, das war für mich nicht wirklich verständlich. Diese Frau, und ich gehe jetzt ein bisschen in den Plot hinein, aber versuche es kurz zu halten. Diese Frau ist Witwe, ihr Mann hat Selbstmord begangen und sie ist jetzt Betreiberin eines Restaurants, ne? Oder eines Hotels irgendwo in Montana. Also die Frau ist auf jeden Fall stark. Sie muss stark sein. Und dass sie sich so von Phil innerhalb von, was sind das, 20 Minuten kleinkriegt.
Eigentlich sogar das erste Mal, als die bei ihr Mittagessen, ne? Das hat ja 30 Sekunden gedauert, nachdem klar ist, wer da der Herr im Haus ist. Das hat ja 20 Sekunden gedauert, bis da das Kräfteverhältnis klar war, ne?
Ja, und ich finde, dass man das irgendwie anders hätte ausbauen können, weil dieser narrative Twist, der wurde gebraucht, das ist eben gut gesagt, der wurde gebraucht und es war klar, warum, aber irgendwie war es flach.
Ich muss auch sagen, dass die Beziehung zwischen den Brüdern auch unverständlich auf eine Art und Weise ist. Zwischen Jesse Plemons, wie heißt er mal hier, zwischen George und Phil. Und diese Konstellation, dieser Konflikt, der da auch an sich dann auch sehr oberflächlich veräußert wird. Das hat sich für mich dann immer wieder nur verbunden mit dem, was die Kamera uns zeigt. In diese Schicht konnte man gar nicht reingehen, aber dann kommen wir doch mal zu Peter und zu Phil und zu Bronco Henry, um mal noch einen dritten ins Spiel zu werfen. Und das ist so eine extrem interessante Konstellation, vor allem auch deshalb, weil es ja auch auf einem Roman basiert von Thomas Savage, der genauso heißt wie der Film. Lass uns doch gerne mal darüber reden, weil da macht sich viel eigentlich auf von den Prämissen oder von den Hauptthemen dieses Films, wie eben Außenseiter, Liebe, Zugehörigkeit, Einsamkeit, wenn man dann den Blick schweifen lässt und dann innerhalb, ist das schon ein Spoiler, frage ich mich? Warte mal. Wenn man seinen Blick in die Berge schweifen lässt, Montanas, und da vielleicht mehr erkennt als die anderen, um es mal so zu formulieren.
Ja. Ich habe ja schon angedeutet, dass Phil und Peter sich ja ähnlich sind, aber sie sind sich auch in gewisser Hinsicht, sie könnten nicht unterschiedlicher sein, weil Phil in dieser homosozialen Welt des Ranches, das ist seine Domäne, das ist sein Königreich und er bewegt sich und kommandiert mit solchem Selbstbewusstsein, dass das alles so natürlich wirkt für ihn, während Peter städtische Manieren hat, fast feminin wirkt in
städtischen Kleidungsstil hat. Nicht vergessen.
Einen städtischen Kleidungsstil hat. Sehr delikate Gesichtszüge, aber auch Gestik vorweist. Das ist auch das Interessante, dieser Film verkauft einen nicht für dumm und das finde ich liebenswürdig in jedem Film. Wir haben so viele Filme besprochen, die das eben tun. Da entwickle ich sofort eine gewisse Anziehung zu denen, die es nicht tun. Es ist ziemlich klar, dass Phil homosexuell ist, aber bei Peter ist das nicht eindeutig. Das wird auch zentral in diesem Machtkampf zwischen diesen zwei Männern. Aber auf jeden Fall auch sehr, sehr facettenreicher Charakter.
Wie gesagt, die Screentime, ich gucke den Film ja gerade nebenher, ist extrem viel auf Rose und auch George. Du siehst ja sehr viel auch im Film. Es geht eigentlich am meisten eben wirklich um Peter und um Phil. Und auch da, wo der Film die meiste Kraft jetzt auch, also gerade auch Figurenkraft oder erzählerische Kraft hat, ist mit diesen beiden. Wenn zum Beispiel Rose es einfach nicht geschissen kriegt, Piano zu spielen, weil ich gerade das Piano hier sehe, was gerade ins Haus getragen wird. Das waren so Momente, die waren noch zu lang. einfach. Und dann hat sich da, hast du auch schon gesagt, die Konstellation zwischen Phil und Rose, dieses Mindgame, ne, dieses Horrormäßige, was ja da irgendwie so ein bisschen angedeutet wird, ne, mit diesem häuslichen Terror, den ja, ja. Phil einfach da mit seinem Banjo bringt. Das war
naja, und einfach auch ganz nicht viel aus der Froschperspektive oder aus der Vogelperspektive ja. gefilmt.
Genau. Also diese wer hat hier das Sagen, wer ist der Untergebutterte in der Art und Weise, ne? Na, klar, ja. wenn halt die Treppe in den Saal
auch architektonisch, führt und oben, ja.
Richtig, also das strukturelle Machtverhältnis auch einfach hier uns gezeigt wird, aber das ist so offenbar einfach an vielen Punkten in einem Haus, wo die gesamten Wände sind voller erlegter Tiere. Das sehe ich nämlich gerade hier, das alles voller Trophäen. Das ist eine Frage der Zeit, bis irgendwann Rose-Kopf da neben den anderen da hängt. Also so fühlt sich das halt hier an, ne? Aber das ist halt so sowas von transparent gemacht und das verlottert so ein bisschen diesen eigentlichen Point of Interest, den wir haben als Zuschauer.
Ja. Kristen Dunst spielt wirklich gut in dem Film, aber das tut sie immer. Also sie ist einer der besten Schauspielerinnen in ihrer Generation. Aber das, was ich interessant fand in ihrer Darstellung und worüber ich schon mal nachgedacht hatte, aber noch nie so zentral dargestellt gesehen hatte, war eben dieser Alkoholismus im Angesicht dieser Einöde. Ich glaube, wir haben schon mal Ähnliches besprochen, als wir Leviathan besprochen haben von Zwergenstef.
Ja.
Diese immerwährende Gleichheit der Landschaft so abstumpft in gewissen Menschen und dass der Zugang zum Alkohol da sehr nahe liegt. Diese Säuferei, die eben nicht als Hintergedanke oder als Teil der Mise-en-Scène irgendwie im Bordell stattfindet, sondern wirklich zentral ist, fand ich ein interessanter Ansatz und auch bereichernd in dem Sinne, weil eben es um diese Extreme des menschlichen Miteinanders und des Gefühls auch geht. Es wird so wenig gesagt, es bleibt so viel ungesagt auch. Und hier ist auch das Eisbergprinzip in vollem ja, Gange.
Nicht nur ungesagt, sondern vor allem auch ungetan, weil klar, dieser Monotonie, die ja vor allem Rose begegnet, sie hat eigentlich gefühlt in jeder Ecke irgendwie, unter jedem Bettlaken ist eine Flasche. Mhm. Also ist eine, was ist das, Bourbon wahrscheinlich oder sowas.
Ja, ja.
Und wie reagieren eben auch George und wie reagiert sogar Peter? Dass er die einfach wieder unter das Kissen schiebt.
Schlüpfen.
Dass sich niemand konfrontieren muss mit eben genau dem Suff. Mit dieser Verzweiflung ja gerade, die auch gerade in Rose ja vonstatten geht. Das ist ja in dem Sinne ein Hilfeschrei. Nicht ihr Ehegatte George, nicht ihr Sohn Peter selbst, weil er selber auch eigene Gedanken ja hat. Das ist ein authentischerer Move. Ne? Mhm. Aber da musst du schon sehr, sehr viele Layers durchgehen, um das dann auch wirklich gut zu erkennen.
Wie meinst du das?
Jetzt im Gespräch mit dir, ne, nach dem 3- und 4-mal die Ecken gehen, kommt das dabei raus. Wenn man den Film das erste Mal sieht, wird einem das nicht sofort bewusst. Und das liegt meines Erachtens ein bisschen an diesem Make-up, was immer noch das Ästhetische in diesem Film dominiert. Weil in diesem Film ist jeder Schatten perfekt gesetzt. Das ist so unfassbar scharf, das Bild.
Ja.
Also es gibt keinen Lichtkegel, der in die falsche Richtung zeigt. 3-4 Mal das Gefühl gehabt, wenn es interessant wird, dann kommt der Schnitt und dann geht's woanders hin. Und das macht es einem nicht einfach, sich vielleicht auch wirklich einzuleben, nicht nur in Peter und Phil, weil sie an sich schon, so a priori schon die interessantesten Charaktere sind, sondern auch noch in die vielleicht anderen interessanten Charaktere, wie auch in George. Sehe ich hier gerade, er versucht gerade hier seinen Bruder Phil zu konfrontieren und schafft es wieder nicht, ne, ihn irgendwie mal zur Rede zu stellen, obwohl er ja auch machtvolle Positionen auf eine Art und Weise hat. Das Gesicht nach außen, der Repräsentant ja für diese Ranch ist, während Phil ja derjenige ist, der ja das Ding am Laufen hält, aber ja ganz gerne auch das Leder gerbt und so weiter, ne? Also eine ist die Hand, der andere ist das Hirn. Und das sind wieder alles so Momente, die werden gar nicht richtig, nicht nur visuell und narrativ dadurch auch, veräußert für mich.
Ja, beziehungsweise...
Weißt du, was ich damit meine, oder?
Ja, absolut richtig. Teilweise erschließt sich das so impressionistisch fast, ne? Also das hier im Gespräch, dass wir auf gewisse Facetten gestoßen sind, dieser Beziehungen, an anderen Momenten dann doch zu dünn ausgemalt wurde. Das ist dann nicht mal impressionistisch, sondern skizziert. Ja, diese Kamerabewegungen, teilweise hast du recht, die sind teilweise zu glatt. An anderen Momenten aber treffen sie es einfach perfekt. Es gibt diese 360-Grad-Kamerabewegung. Das ist absolut von Brian De Palma abgespickt, der es wahrscheinlich irgendwo anders abgespickt hatte. Aber das sind solche Momente brachialer Ausbrüche.
Totale Aktion bei ihm ja im
Fokus. Ja, genau. Und hier hat das einfach eine andere Wellenlänge, eine andere Resonanz, die auch wirklich psychologisch und vor allem emotional affektiv wirken. Also für mich immer noch klar eine Sehempfehlung mit diesen Kritiken, mit denen ich voll einverstanden bin.
Mit Abstrichen auch bei mir, wie gesagt, darüber haben wir ja geredet gehabt. Siehst du nämlich gerade hier wieder, es gibt auch ganz viele CGI-Shots trotz allem. Du hast ja das Haus, du hast ja die Berge eigentlich und dann werden trotzdem CGI-Shots dazwischen gepackt. Das hat mich immer wieder so rausgerissen und jetzt erzählst du mir noch, dass das in Neuseeland gefilmt wurde. Und ich meine fucking Montana. Weißt du so, aber... Nein, also wie gesagt, ich finde Jane Campion ist wirklich eine auch so eine bestimmte Regisseurin auf eine Art. Und das, ich glaube, dass alles, was ich jetzt trotz allem auch an Positiven rausgezogen habe, liegt auch vieles auch in ihrer Sicht, in ihrer Verantwortung mit dabei. Plus, dass sie einfach auch mit sehr guten SchauspielerInnen gearbeitet hat. Kirsten Dunst würde ich hier wirklich vielleicht sogar noch am meisten herausheben, weil sie hatte dann durch den gesamten produktiven Kontext fast den schwersten Job gehabt. Und hat es immer noch geschafft, eine Performance wirklich auf die Bühne zu bringen, an die man sich, ja, erinnert auf jeden Fall. Mhm. Kommen wir zu den nächsten beiden Filmen, die wir in 2 Wochen besprechen.
Also zum einen wollen wir...
Die Neuverfilmung von West Side Story.
Ja, wollten so ist wir es von machen. Steven Spielberg.
Genau.
So ist es.
Und was war der zweite Film nochmal?
Muss ja eine alte Perle gewesen sein. Ja, genau. Alte Perle. Paul Schrader's Light Sleeper von 92 mit Willem Dafoe.
Film ist auch 30 Jahre alt. Ich glaube, das ist eine gute Referenz. Filme, die so alt sind wie wir, die können wir machen als alte Perlen. Ich finde, das klingt stimmig. Ne?
Ja, alles klar.
Super. Dann bis in 2 Wochen.
Jo, ciao.
What do you want? You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, Barry.
Just shut up. You had me at hello. You had me at hello.
You should be kissed and often, and by someone who knows how.
I'm also just a girl, standing in front of a boy, asking him to love her.